Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Man muss ja aufpassen, dass man nicht alles nachplappert, was einem die Parteien so als kleines Framing versuchen mitzugeben. Sie werden heute häufig vom Zukunftsteam hören. So nennt es die Union selbst. Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, hat heute Vormittag Personen vorgestellt, die eine Rolle spielen sollen, wenn er Kanzler werden sollte. Ein Name überrascht da wahrscheinlich wenig, weil schon häufig genannt, Friedrich Merz, aber andere vielleicht schon mehr. Wir schauen uns das gleich auch genauer an hier im Gespräch mit meinem heutigen Gast, dem Historiker Andreas Rödder, der selbst schon zweimal in einem solchen Team war auf Landesebene in Rheinland-Pfalz für die CDU im Schattenkabinett. CDU, deren Mitglied Sie sind, und auch Stefan Detjen möchte ich begrüßen, unser Unionsbeobachter im Hauptstadtstudio, der bei diesem Termin heute Vormittag dabei war. Die Frage zunächst an Sie, Herr Rödder. Wenn jemand ein Team braucht, ist er dann selbst nicht stark genug?
Na, da sind wir wieder an dem Punkt, wo man machen kann, was man will, und im Zweifelsfall macht man es falsch. Wenn man ohne ein Team antritt, heißt es, das ist ein Solotänzer. Wenn man mit einem Team antritt, stellt sich die Frage, ob man alleine nicht stark genug ist. Tatsächlich stellt sich diese Frage in Wahlkämpfen ja immer, und man kann entweder ein Schattenkabinett aufstellen oder ein Team aufstellen oder man tritt ganz alleine an. Da gibt es keine goldene Regel dafür, aber Armin Laschet ist ja gesagt worden, dass er Personen und dass er Themen präsentieren sollte. Und in diesem Sinne ist ein solches Team zu verstehen. Das tut er mit diesem Team jetzt auch. Da sind jetzt Köpfe, da sind jetzt auch Themen. Und insofern könnte man in diesem Wahlkampf tatsächlich mal über Themen sprechen. Wäre auch mal was wert.
Ja, dann schauen wir uns diese Köpfe mal an und wie stark sie sind. Stefan Detjen, Sie waren dabei bei der Vorstellung, haben das verfolgt. Da stellen Sie doch erstmal ein paar vor, die man da vielleicht auch noch nicht so auf der Liste hatte.
Naja, das ist so, wie man das bei einem Team macht. Man versucht, ein paar neue Gesichter zu präsentieren, vielleicht auch eine Überraschung zu erzeugen, setzt zum Teil auf bewährte. Zum einen muss man sagen, es sind keine amtierenden Kabinettsmitglieder drin. Also die großen Namen der CDU, die wir mit Regierung zurzeit verbinden, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Peter Altmaier, die sind nicht dabei. Es wurde immer wieder erklärt, ganz bewusste Entscheidung. Einzig Doro Bär, Digitalstaatsministerin im Kanzleramt von der CSU, die hat ein Regierungsamt, ist in diesem Team. Ansonsten, Sie haben das genannt, Friedrich Merz, sicherlich das Schwergewicht, das politische Schwergewicht in diesem Team. Auch der einzige, von dem Armin Laschet deutlich gesagt hat, zuletzt bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates in dieser Woche, dass er ihn in sein Kabinett berufen möchte. Wirtschaftsminister wäre wohl das Amt für Friedrich Merz. Ansonsten sind das Politiker der CDU, Fachpolitiker, Andreas Jung, Klimaexperte, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Doro Bär hatte ich genannt, dann ist die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien dabei, Silvia Breer, stellvertretende Parteivorsitzende für den Bereich Familienpolitik, die sächsische Kommunalpolitikerin, Landtagsabgeordnete Barbara Klepsch für den Bereich Kommunal-Regionalpolitik. Sie sehen also, da ist auch regionale Vielfalt natürlich abgebildet. Und dann gibt es sozusagen Quereinsteiger, Neuzugänge, die man so noch nicht unbedingt kennt. Zum Beispiel der Berliner Musikmanager Joe Cialo, ein Sohn ghanaischer Diplomaten, in Bonn geboren, dunkelhäutiger Bundestagskandidat der CDU hier in Berlin für den Bereich Creative Industries, Kultur, und der in London am King's College lehrende, arbeitende Terrorismusexperte Peter R. Neumann für den Bereich Sicherheit.
Okay, das sind Namen. Ich glaube, das sind Namen. Andreas Rödder, widersprechen Sie gerne, wenn Sie es anders sehen, bei denen ganz viele Leute erstmal nachschlagen müssten, nachgucken müssten. Wer ist das eigentlich? Das kann jetzt eine Chance sein. Man kann sich aber auch fragen, hat die Union da nicht andere Schwergewichte aufzubieten? Also wenn man jetzt wirklich deutlich machen will, wir sind die Mannschaft, die Frauschaft, die dieses Land regiert?
Ja, das spiegelt aber natürlich das Dilemma wieder, in dem Armin Laschet ist. Herr Detjen hat ja gerade gesagt, dass bewusst kein Kabinettsmitglied genommen worden ist. Denn dann wäre die Frage gewesen, nimmst du eines, warum nicht die anderen? Und wie interferiert das mit der aktuellen Regierungspolitik? Also bleiben die schon mal raus. Zugleich sagt man dann aber, das ist kein Schattenkabinett, das ist kein Präjudiz dafür, wie hinterher ein Kabinett besetzt wird. Insofern musste Armin Laschet dann natürlich auch wiederum eine gewisse Form von Neuorientierung und Neuaufbruch dokumentieren. Insofern Leute anführen, die jetzt nicht in der engsten Entourage von Angela Merkel gewesen waren. Sonst würde man sagen, jetzt versucht er nach wie vor nur Merkel zu kopieren oder im Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Aber natürlich hat die Union jetzt in den letzten Jahren auch nur bedingt wirklich vielversprechende Nachwuchspersönlichkeiten hervorgebracht. Das ist natürlich schon das Dilemma, in dem Armin Laschet steckt. Aber zugleich würde ich sagen, Peter Neumann zum Beispiel kenne ich als einen wirklich kraftvollen Wissenschaftler. Und es ist ja nicht das Schlechteste, wenn man ein solches Team auch etwas breiter aufstellt und jetzt nicht nur die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden präsentiert.
Mhm. Aber Stefan Dietjen, auch nochmal der Ball zu Ihnen als Hauptstadtbeobachter. Es gibt schon einige, die den Vergleich auch machen zu einem Wahlkampf, der etwas zurücklegt. Rudolf Scharping 1994, der auch in großer Not war. Die Not kann man ja nochmal kurz erwähnen. Wir haben jetzt jüngste Umfragen mit Blick auf die Bundestagswahl, die für die Union noch schlechter aussehen als ohnehin schon in den letzten Tagen. Und da hatte dieser Rudolf Scharping, SPD-Kanzlerkandidat, immerhin mit Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine eben ganz gewichtige Ministerpräsidenten mit dazu geholt. Glauben Sie denn, Andreas Röder hat diese Frage am Anfang aufgeworfen, dass Armin Laschet jetzt mit diesem Team da eine Wende gelingen kann?
Nein, damit allein ganz bestimmt nicht. Und man muss ja auch sagen, das ist ein Strategiewechsel, den man da vorgenommen hat. Mhm. Noch zu Beginn des Wahlkampfes hatte man mir auch immer wieder auf Nachfragen gesagt, wenn ich gefragt habe, wie ist das denn? Armin Laschet sagt, Friedrich Merz ist Teil meines Teams, wo ist der Rest? Dann hat man gesagt, nein, wir werden da keine Teampräsentation, kein Kompetenzteam, wie das mal bei Merkel hieß, kein Schattenkabinett machen. Man wollte auf Laschet setzen und hat gesehen, diese Strategie geht nicht auf. Dieser Kandidat ist nicht populär genug, ganz im Gegenteil, er zieht die Partei im Moment richtig nach unten. Also Strategiewechsel, sehr kurzfristig. Wir haben am Rande dieser Veranstaltung heute von einigen dieser Teammitglieder gehört, dass sie erst kurz vorher in den letzten Tagen die Anrufe bekommen haben, schmeißt eure Terminkalender um, kommt am Freitag früh nach Berlin, wir müssen da eine Veranstaltung mit euch machen. Das ist also schon eine Aktion in erkennbarer Not gewesen. Dreht das die ganze Geschichte? Ich glaube, Herr Röder hat eben gesagt, das ist die letzte Chance. Ich glaube, das kann allenfalls eine Kaskade jetzt von Ereignissen sein. Da kommen ja nochmal Fernsehduelle, die werden natürlich auch nochmal wichtig sein. Immer wieder wird uns auch von den Wahlforschern erklärt, es sind noch viele Menschen, die sind unentschieden. Die Datenlage ist sehr unsicher. Auch die Wahlforscher können ja schwer mit so einer Situation umgehen, die man da noch nicht gesehen hat. Aber andererseits, und vielleicht kann Herr Röder da weiterhelfen, ich habe im Adenauer-Haus heute auch verschiedene Leute gefragt, fällt Ihnen irgendein Beispiel ein, wo es gelungen ist, in einem Wahlkampf einen so deutlichen Trend, wie wir ihn jetzt sehen, in den letzten 3 Wochen der Wahl nochmal richtig zu drehen? Und ich habe bisher kein Beispiel bekommen.
Herr Röder?
Ja, das mit den Trends ist ein Problem. Sie beobachten diese Umfragedaten eine ganze Zeit und man weiß am Anfang nie, sind das so diese ganz normalen Ausschläge, die man innerhalb der Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute hat oder...
Herr Röder, werden Sie gerade angerufen, ob Sie auch noch Mitglied des Teams werden wollen? Das könnte natürlich sein.
Entschuldigung, das ist das Heimstudio, das ist das Problem im Heimstudio. Alles ich habe schon alles deaktiviert und dann kommt trotzdem noch was durch. Nein, das Problem ist, wie gesagt, am Anfang fragt man sich immer, sind das jetzt so Ausschläge, die sich wieder einrenken? Und das Problem ist, in dem Moment, wo man realisiert, dass es ein Trend ist, in dem Moment ist es im Grunde schon zu spät. Dann hat sich der Trend wirklich manifestiert. Und insofern ist das mit den Trends tatsächlich sehr, sehr tückisch. Auf der anderen Seite haben wir aber erlebt, dass natürlich die Umfrageergebnisse unzuverlässig sind oder nicht sicher prognostizierbar sind. Denken Sie zuletzt an Sachsen-Anhalt, wo man von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU ausgegangen ist. Und dann ist es am Schluss ganz anders ausgegangen. Also ich würde vor allen Dingen auf die Unsicherheit der Ergebnisse setzen, wenn ich CDU-Führung wäre, oder auf die Unsicherheit der Umfragen setzen und daraus Hoffnung schöpfen. Denn zugleich erleben wir, dass im Moment die Dinge in einem Maße volatil sind, wie es in dem Sinne wohl doch neu ist. Wenn Sie bedenken, Annalena Baerbock ist noch vor ein paar Wochen in der großen Abwärtsspirale gewesen, das hat sich jetzt wieder gegeben. Jetzt ist es Laschet und da sind 3,5 Wochen heute eine längere Zeit, als sie es vor 20 Jahren gewesen sind. Mhm. Ein Trend gedreht fällt mir ansonsten ein, weil ich sage, vor 27 Jahren, das war 1994 bei der Bundestagswahl, Kohl gegen Scharping. Sie sprachen ja vorhin von dem Wahlkampf 94. Der Unterschied war, Scharping war damals in der Opposition. Und da hat es Kohl über den Sommer geschafft, den Trend zu drehen. In einer etwas längeren Zeit. Aber wenn ich, wie gesagt, CDU-Führung wäre, wäre meine Hoffnung, dass das, was damals 3 Monate waren, heute 3 Wochen sind und insofern alles noch offen ist.
Das Interessante ist, Sie sagten gerade, Scharping war damals in der Opposition. Und das ist vielleicht auch gerade das Verwirrende in dieser Situation, dass man gar nicht genau weiß, wer ist jetzt eigentlich im Prinzip in der Opposition, dadurch, dass wir eben diesen neuen Zustand haben, den wir noch nie hatten, dass eine amtierende Kanzlerin nicht mehr antritt. Aber auch nochmal die Frage an den Historiker, vielleicht ist das auch ein Muster, dass sich gerade die eigene Partei möglicherweise mit dem Erbe großer Kanzlerschaften schwer tut. Also wir haben das ja 2-mal bei der SPD erlebt, bei Helmut Schmidt und bei Gerhard Schröder, wo die Union eigentlich sozusagen der entspanntere Erbe war von bestimmten politischen Linien. Kann man das jetzt übertragen, dass möglicherweise die SPD eben einfach wirklich das entspannter tun kann, als es die Union kann, ihre Union?
Naja, es ist ja eine historische Ironie, die sich im Moment an der Union vollzieht, aber auch an der SPD. Insofern Angela Merkel mit ihrem Regierungsstil, ihrem integrierenden, nach links integrierenden Regierungsstil der SPD ja über Jahre hin die Luft zum Atmen genommen hat und der CDU eine strategische Regierungsfähigkeit verschafft hat. Jetzt auf einmal dreht sich das Ganze um. Die CDU gerät in akute Turbulenzen und Scholz macht den Merkel und ganz am Schluss ist es die SPD, ist es Scholz, der von Merkel und ihrer Methode profitiert. Das ist in dem Fall im Grunde eine historische Ironie. Im Fall von Helmut Schmidt und von Gerhard Schröder lag das Ganze insofern anders, als die SPD immer eine Partei war, die ein gewisses Maß an Abweichungen von der Parteilinie nicht mehr toleriert hat und dann im Grunde dem eigenen Kanzler die Gefolgschaft aufgekündigt hat. Das gilt für Schmidt, das gilt für Schröder. Die CDU hat das so nie getan, dafür ist sie zu sehr der Kanzlerwahlverein, wie man immer sagt, und hat ja Abweichungen von der eigentlichen CDU-Linie im Falle Merkels sehr viel länger toleriert. Insofern liegt die Situation zwischen Union und SPD etwas anders.
Mhm. Bitte, ja, Stefan. Ja, ich würde da ein bisschen widersprechen an der Stelle, wenn Sie sagen, das ist eine Ironie. Natürlich ist das absolut bemerkenswert, ungewöhnlich, überraschend. Mit welcher, man kann es ja gar nicht anders sagen, mit welcher Chuzpe Olaf Scholz da jetzt die Raute macht und sich als der legitime Nachfolger Angela Merkels präsentiert und sozusagen den vakanten Kanzlerbonus auf sich ableitet und den Vizekanzlerbonus in die Geschichte einführt. Mit einer Partei hinter sich, die noch vor kurzem angetreten ist, um die Ära Merkel hinter sich zu lassen und die SPD nach links zu führen. Zugleich gilt aber natürlich auch, dass die CDU dramatisch unterschätzt hat, in welchen Teilen, welches Pfund sie mit diesem Erbe Angela Merkels hatte. Auch die CDU hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch bis in das Ringen um die Kanzlerkandidatur hinein damit gerungen, ob sie einen Kurswechsel vollzieht, ob sie eine neue Ära einleitet, hat in weiten Teilen eine Sehnsucht danach gehabt, alles hinter sich zu lassen, was sich mit dieser Bundeskanzlerin, mit dem Namen Angela Merkel verbindet und mit dem, was Herr Röder gerade benannt hat, das spricht ja auch für eine bestimmte Position in der CDU als ein Linksruck in der CDU, Sozialdemokratisierung wird das manchmal genannt. Also die CDU war selber unsicher und sie war schlicht nicht in der Lage, das zu tun, was vielleicht jetzt erfolgreich gewesen wäre, nämlich den Mann an die Spitze zu stellen und ihm das Mandat zu geben, die Raute zu machen. Das macht jetzt Scholz.